Eldor, die Stadt der untergehenden Sonne. Eldor war einst eine der prachtvollsten Städte, die die Schöpfung je gesehen hatte. Alles in dieser Stadt bestand aus schimmerndem Kristall, der von innen heraus zu leuchten schien. In Eldor wuchs der Kristall nach Mustern der heiligen Geometrie, wie in anderen Welten eine Blume aus der Erde wächst. Diese Stadt, die sich wegen ihrer Schönheit einen Namen in der gesamten Schöpfung gemacht hatte, war wie ein kunstvoll gegossenes Meisterwerk aus weißem und blauem Kristall, das als Vorbild für den Aufbau heiliger Stätten galt. Eldor war der Prototyp schöpferischer Lebensgestaltung und die Wesen, die dort lebten, waren sehr stolz auf das, was durch ihre Stadt das Licht der Welt erblickte. Königreiche und Weltensysteme entstanden und zerfielen zu Staub. Doch diese Stadt, die einst direkt von der göttlichen Ebene empfangen worden war, blieb bestehen, weil sie in sich ein hohes Maß der heiligen Ordnung verkörperte. Eldor entstand mit der Entstehung der Schöpfung selbst und jeder Bewohner dieses gigantischen Kristallpalastes wusste um die Geburtsstunde seiner Lebensräume. Alle Räume dieser Stadt waren rund und spiralförmig angelegt, so dass sie konzentrisch auf das Stadtzentrum ausgerichtet waren. Und im Zentrum, dem heiligsten Herz Eldors, befand sich der lebendige Beweis für die Geburtsstunde dieses brillanten Schöpfungswerkes. Die 48 Urväter von Eldor, die einst durch Geisteskraft alle Kristallstrukturen der gesamten Stadt entstehen ließ, saßen nach wie vor, inzwischen selbst zu Kristall geworden, in meditativer Versenkung im innersten Zentrum dieser Stadt. Der Geist der Urväter, die von allem nur die Hüter genannt wurden, hatte sich in der gesamten Kristallformation der Stadt ergossen, und solange die Hüter ihr zu Kristall gewordenes Bewusstsein in Versenkung hielten, blieb Eldor bestehen. Nichts wurde so sehr behütet und beschützt wie dieses heiligste Zentrum dieser Stadt, das von kaum je einem Bewohner betreten werden durfte. Eine der ehrenvollsten Aufgaben von Eldor war es, sich auf den jahrelangen Bestimmungsweg zu begeben, den Raum der Urväter zu wahren. Die Lebenszyklen, die die Bewohner dieser Stadt hatten, bis sie selbst zu Kristall wurden, betrug nach irdischer Zeitrechnung bis zu 80.000 Jahren. Jede Bewegung, jedes Wesen dieses hohen Schöpfungstempels wurde mit Bedacht und großer Bewusstheit ausgeführt, und das verlieh jeder Bewegung seine ureigene Anmut. Unbewusste Bewegung in Körper und Geist kannten die tief mit sich verbundenen Bewohner Eldors nicht. Jedes Wesen kannte seine Bestimmung und wusste um sein geistiges Erbe und war damit mit allen anderen Bewohnern innerhalb der Stadtmauern telepathisch verbunden. In der Kristallstadt lebte der Geist der Urväter, und sich wie die Urväter in die Versenkung zu begeben und selbst zu Kristall zu werden und mit dem Geist der heiligen Hallen zu verschmelzen, war dort eines der höchsten Lebensziele. Die Luft, die die heiligen Hallen Eldors erfüllte, war rein und glasklar, und das Wasser war so leicht und durchscheinend, dass es eher dem gasförmigen Bereich angehörte. Das Erste, was ein Wesen von Eldor lernte, war der feinen Stimme in einem Kristall zu lauschen und sich geistig mit ihm auszutauschen, um dann selbst Kraft des eigenen Bewusstseins, einen Kristall, zum Wachstum anzuregen. Sich mit den Wänden der Lebensräume Eldors zu verbinden, war wie ein Gebet an die Urväter dieser Stadt. Aufgrund der hohen Perfektion der Übersetzung des Bewusstseins in Kristallstrukturen, die die Urväter einst an den Tag gelegt hatten, durften an den Grundmauern und Wohnräumen dieser Stadt keine Veränderung vorgenommen werden. Und eigens hervorgebrachte Kristalle dienten meist nur der Übung und mussten nach ihrer Erschaffung aufgelöst werden, um die Grundordnung der gesamten Stadt nicht in Inbalance geraten zu lassen. Über einige Milliarden Jahre gab es nicht einen Bewohner Eldors, der auch nur im leisesten Gedanken das Schöpfungsmeisterwerk der Urväter anzweifelte oder in Frage stellte. Es gab ein stillschweigendes Gebot, die heilige Ordnung dieser Stadt in keiner noch so kleinen Nuance zu stören oder zu verändern, um nicht vom Geiste der Urväter abzuweichen. Alles, was innerhalb der Stadtmauern entstand, wurde terminiert und mit einem geistigen Ablaufdatum versehen, damit die Grundordnung bewahrt blieb. Es herrschte ein stillschweigendes Einvernehmen, dass der Grad der schöpferischen Brillanz, den die Urväter dieser Stadt einst erschaffen hatten, nicht zu überbieten sei, und es galt nahezu als ketzerisch, das Spiel der Kristallmanifestation bis zu dem Grad zu perfektionieren, wie es einst die Urväter getan hatten. Es gab eine Legende in Eldor, dass eine bestimmte Schwelle der Bewusstseinsöffnung nie überschritten werden darf, weil dies zur Folge hätte, dass dies die Urväter aus ihrer Versenkung holen würde. Es wurde strengstens darauf geachtet, dass alles im Geiste der Urväter geschah, denn jede Abweichung der von ihnen in Kristall übersetzten heiligen Ordnung konnte dazu führen, dass es die Urväter im Zentrum Eldors aus ihrer Versenkung hob. Wenn die Hüter aus ihrem Schlaf geweckt werden, so hieß es weiter in der Legende, dann wird der Niedergang Eldors besiegelt sein. Und potenziell konnte alles, was man selbst hervorbrachte, den Schlaf der Ältesten stören, so sagte man. Wenn man sich hingegen in die gleiche meditative Vertiefung begab und sein Bewusstsein zu Kristall werden ließ, dann half man den Ältesten dabei, ihren Schlaf fortzusetzen, durch den die Kristallstadt einst entstanden ist. Auch wenn die meisten Bewohner Eldors zu Lebzeiten ihre Stadt nie verließen, war es doch eines ihrer Hauptaufgabenbereiche, Sternentore zu erschaffen, um andere Welten damit zu beobachten. In anderen Welten waren die Wesen Eldors für ihre hohe Geistigkeit, ihre Zentriertheit, ihre innere Ruhe und ihre unerschütterliche Neutralität bekannt. Weder mischten sich die Wesen Eldors in das Restgeschehen der Schöpfung ein, noch waren sie offen für jedwedige Form der Einflussnahme anderer Welten. Die Geheimnisse Eldors waren derart gut behütet, dass kein Schöpfungswesen außerhalb der Stadtmauern wusste, was wirklich innerhalb dessen vor sich ging, obwohl doch nahezu jedes Wesen in der Schöpfung um diese kristallene Stadt wusste. Um den Schlaf der Alten nicht zu stören, war es einem Wesen so gut wie nicht erlaubt, die Stadtmauern zu verlassen, weil jeder Auslandseinsatz eine Energieinteraktion beinhalten konnte, das die heilige Ordnung der Stadt potenziell gefährdet. Zwar konnten die Wesen Eldors durch die Sternentore in alle Ebenen der Schöpfung sehen, aber sobald sie wirklich irgendwo hinreisen wollten, um vor Ort etwas zu bewirken, mussten sie einen Antrag bei eines der Ordnungsgremien stellen. Leid, Schmerz und Trauer kannten die Wesen Eldors nicht, und ihre hohe Gesinnung ließ wenig Spielraum für unterschiedliche Gefühlsempfindungen. Ihr edles Gemüt war fortwährend in einem Zustand der inneren Erfülltheit und des Friedens. Doch über Jahrmillionen hinweg senkte sich schleichend langsam ein Schleier um die frohen Naturen Eldors und das Pflichtbewusstsein verdrängte Stück für Stück die spielerische Lebensfreude, was die von Gleichmut geprägten Bewohner jedoch kaum störte. In dieser Weise lebten die Wesen Eldors zufrieden für unzählig lange Zeit, bis ein Phänomen in ihrer Welt auftauchen sollte, das die einst so ausgeglichenen Wesen in Schrecken versetzte. Wie kaum ein anderes Volk waren die blauen Wesen Eldors in die Künste der astrologischen Deutung bewandert. Und weil sie in allem, was sie taten, sehr vorausschauend waren, bemerkten sie jede kleinste Veränderung innerhalb und außerhalb ihres Stadttempels. Die Galaxie, in dem die Kristallstadt beheimatet war, hatte im Zentrum eine der größten weißen Sonnen der gesamten Schöpfung, und die Wesen Eldors bemerkten, dass die Aktivität der Sonne zunehmend Unregelmäßigkeiten aufwies und dass die Strahlungskraft, die für das Wachstum der Kristalle verwendet wurde, stetig nachließ. Eldor war so konzipiert, dass der Einfallswinkel der Sonne auf die Stadt immer der gleiche war, und trotz dieser Stabilität schien es so, dass die Sonne in absehbarer Zeit auskühlen würde. Als dies den Astrologen das erste Mal auffiel, versuchten sie es geheim zu halten, was keine leichte Aufgabe in einem allverbundenen Netzwerk der telepathischen Kommunikation war. Doch schon nach kurzer Zeit wussten alle Wesen der Kristallstadt um dieses Phänomen. Wie immer, wenn eine Schwierigkeit oder ein Problem auftauchte, was in der Regel alle 10.000 bis 12.000 Jahre einmal geschah, wurde eine kleine Gruppe von besonders begabten Telepathen ausgesucht, um sich gemeinsam in die Versenkung zu begeben und um den Rat der Urväter Eldors einzuholen. Die ältesten Hüter Eldors wussten bisher immer um Rat und konnten mit großer Weisheit auf die Abweichungen eingehen. Doch entgegen aller Erwartung konnten sie bei diesem Phänomen nicht helfen. Das erste Mal in der Geschichte der Kristallstadt waren die Bewohner vor einer Herausforderung gestellt, die nicht von den Ältesten gelöst werden konnte, was in der gesamten Stadt zu viel innerer Bewegtheit führte. Zu jener Zeit bewegten sich die Sterne wieder auf die Konstellation zu, unter der Eldor einst geboren wurde, und die Zeichen der Zeit schienen auf die Erfüllung einer uralten Prophezeiung hinzuweisen. Zum ersten Mal regte sich innere Unruhe in den sonst so ausgeglichenen Gemütern Eldors, und es wurden Stimmen laut, die erneut danach verlangten, eine weitere, ratsuchende Delegation in die Vertiefung zu senden. Doch alle Versuche, den Rat der Hüter einzuholen, blieb vergebens, und so sehr sie bisher auf alles eine Antwort wussten, so sehr blieben sie bei dem Phänomen der untergehenden Sonne schweigend. Einige Zeit ging ins Land, doch Stunde für Stunde färbte sich der sonst so voraussichtige Geist des Volkes immer mehr ein und gab seine hoffnungslose Lage zu bedenken. Gedanken tauchten im kollektiven Geistfeld von Eldor auf, die danach riefen, einen der Hüter aus ihrem Schlaf zu wecken, weil sie fest davon ausgingen, dass ein erwachter Hüter sicherlich eine Lösung für diese sich immer weiter zuspitzende Lage wusste. Noch nie in der gesamten Geschichte Eldors wurden solcherlei Gedanken verzeichnet, weil jeder wusste, dass die Erweckung der Alten die Auflösung der Kristallstadt bedeuten konnte. Die Anzahl der zu Kristall gewordenen Teams, die in die Versenkung gegangen sind, um die Alten zu befragen, stieg stetig an, und dennoch blieb eine Antwort aus. Zu jener Zeit bildete sich eine Gruppe von etwas jüngeren Bewohnern Eldors, die mit den Gedanken herauskamen, dass eine Antwort, wie ihre Sonne wieder zu aktivieren sei, nicht etwa bei den Ältesten, sondern nur außerhalb des Stadttempels auffindbar ist. Sie stellten eine ganze Reihe von Anträgen für Auslandseinsätze in weit entfernte Galaxien, von denen sie vermuteten, dass es dort gleichermaßen hohe Lichtzentren der Weisheit und andere Hüter kosmischen Wissens gab. Doch die meisten Eilanträge für die intergalaktische Korrespondenz wurden abgelehnt, weil die dafür nötige Energie die Sonne nur noch schneller erkalten ließ und so die Stadt noch schneller ihrem Untergang entgegenging. Einige wenige Einsätze wurden von den höchsten Kommissionen bewilligt, doch auch diese Auslandseinsätze blieben erfolglos, da es in sämtlichen Galaxien kaum Lebensformen gab, die den hohen Entwicklungsstand auf Eldor das Wasser reichen konnte. Eine gewisse Verzweiflung machte sich breit und im Geiste der Wesen Eldors kam es zu weiteren sukzessiven Spaltungen. Ein Teil der Bewohner strebte eine konservative Lösung an, so gut wie alle Aktivitäten herunterzufahren, um den Geist der Stadt in seiner Grundgeometrie zu wahren und so wenig wie möglich Energie dabei zu verbrauchen. Ein anderer Teil hatte einen reformativen Ansatz und glaubte, jetzt erst recht über einen intergalaktischen Austausch zu einer Lösung des Problems zu gelangen. Die befragten Urväter, deren Name Gesetz war, tendierten eher zu ersterer Lösung, wobei das Stillhalten nach letzterer Fraktion die Erkaltung der Sonne nur zeitlich herauszögerte. Die Eldorianer glaubten, sich geistig immer höher hinaus recken zu müssen, um dann irgendwann aus den höchsten Höhen der kosmischen Geometrie eine Antwort für ihr Energieproblem zu erhalten und auf den Gedanken, dass die Lösung vielleicht in einer der unteren, bereits durchschrittenen Entwicklungsphasen lag, kam ihnen nicht in den Sinn. Jede Spezies in der Schöpfung entwickelt sich spiralförmig durch die Epochen der unteren Chakren bis hin zu den höchsten Wirbeltoren der Schöpfung. Das, was für die Menschen das Wurzelchakra ist, ist für die Eldorianer das Herzchakra, denn sie leben herzaufwärts, hauptsächlich in den obersten drei kosmischen Toren, die überhalb des Kronchakras liegen. Und so, wie das Zentrum des menschlichen Energiesystems das Herzchakra bildet, ist das Zentrum des Energiesystems bei den Eldorianern das Kronenchakra. Durch den stark ausgeprägten Wunsch nach kosmischer Vollendung und ihrer genauen Kenntnis über den stufenförmigen Entwicklungsweg einer jeden Spezies in der Schöpfung, kamen sie nicht einmal auf den Gedanken, dass die Wiederbelebung ihrer Sonne aus einer Entwicklungsphase stammen könnte, die sie schon seit Jahrmillionen hinter sich gelassen hatten. Sie glaubten, nur von den Wesen etwas lernen zu können, die mindestens die gleiche kosmische Vollendungsstufe besaßen wie sie selbst. Dass aber die Lösung für ihr Problem von einem für sie stark unterentwickelten Planeten kommen sollte, war so gut wie undenkbar. In einer der bewilligten Einsätze in eine parallele Nachbargalaxie bekamen die in der gesamten Schöpfung hochgeachteten Eldorianer einen wichtigen Hinweisschlüssel. Ein Trupp der progressiven Reformatoren brachte eines Tages von diesem Einsatz eine Ampulle mit einer durchsichtigen Flüssigkeit mit, von der man ihnen gesagt hatte, dass sie vielleicht eine Lösung bot. Die Eldorianer untersuchten die Flüssigkeit nach allen Mitteln der alchemistischen Kunst, doch sie konnten beim besten Willen nicht entschlüsseln, wie eine wässrige Flüssigkeit mit den solaren Eigenschaften ihrer untergehenden Sonne in Verbindung stand. Die Flüssigkeit in diesem Fläschchen hatte eine ganz andere Konsistenz als das eher gasförmige Wasser ihrer Kristallstadt. Und bis auf die leichten Gefühlswellen, die sich bei der Untersuchung dieses Fläschchens regten, fanden sie keinerlei bemerkenswerte Eigenschaften. Sie scannten das gesamte Universum über ihre Sternentore nach dem Ursprung dieser Flüssigkeit ab und fanden nach einer etwas mühseligen Suche einen weit an der Peripherie der Schöpfungsspirale liegenden kleinen Planeten, der zu etwa 2/3 aus der Flüssigkeit bestand, die die gleiche Schwingungssignatur besaß wie die Flüssigkeit in diesem Fläschchen. Es war ein völlig heruntergekommener, kleiner, von Frequenzlärm überladender 3. Dichte Planet, deren Bewohner alles andere als einen weisen Rat inne zu haben schien. Und dennoch war die Signatur der Flüssigkeit eindeutig von diesem Planeten. Es kam für die Eldorianer in keiner Weise in Betracht, mit diesem Planeten zu interagieren, da die Schwingungsdiskrepanz der Ebenen derart groß waren, dass die heilige Ordnung ihrer Kristallstadt sofort in Chaos versinken würde. Je näher eine Welt an der anderen schwingt, desto leichter können sie in Kontakt treten. Doch größere Schwingungsdiskrepanzen sind nur schwerlich überbrückbar, ohne die eigene Grundordnung durcheinander zu bringen. Für Eldor lag das Zeitalter der Inkarnation bereits sehr lange zurück, und obwohl sie ein derart gut geführtes Archiv ihres kosmischen Entwicklungsweges besaßen, konnten sie kaum Informationen über sich selbst zum Zeitalter der 3. Dichte finden. Viele Informationen aus ihrem Geschichtsarchiv in den Kristallbibliotheken begannen erst mit der 6. Dichte. Es entbrannte eine für ihre Verhältnisse hitzige Diskussion, ob eine Kontaktaufnahme zu diesem 3. Dichte-Planeten in irgendeiner Weise sinnvoll wäre. Und schon zu jener Zeit schien bereits ein Teil der sonst so von Gleichmut gehaltenen Emotionen der Eldorianer wieder aufzutauen. Eldor beobachtete durch ein Sternentor, wie die Wesen auf dem besagten 3. Dichte-Planeten sich innerhalb kürzester Zeit immer wieder selbst zerstörten. Und in ihrer gutmütigen Weise belächelten die Wesen Eldors diese kurzlebigen Versuche, das Bewusstsein zu erheben. Doch gleichzeitig nahm auch die Strahlungskraft ihrer Sonne immer weiter ab, und so kam es nach einigem Hin und Her zwischen den konservativen und den reformativen Parteien Eldors zu der Entscheidung, entgegen aller Ordnungsgesetze eine kleine Delegation zur Inkarnation auf diesem Planeten vorzubereiten. Die großen Flüssigkeitsmengen des Planeten schienen etwas mit den starken Gefühlsschwankungen und deren Ausgleich zu tun zu haben. Ein Planet, deren Bewohner so sehr von ihren Gefühlswellen umhergeworfen wurden, mussten anscheinend viel mit der Flüssigkeit in Kontakt sein, die diese Gefühlswellen wieder ausbaden und ausgleichen konnte. Trotz der langen intergalaktischen Forschung hatten die Eldorianer kaum einen Planeten gesehen, deren Bewohner so sehr mit der inneren Zerrissenheit ihrer Gefühlsschwankungen zu kämpfen hatten. Das unterste Chakra der Eldorianer, über das sie schon seit Äonen hinausgewachsen waren, regte sich beim Anblick dieser empfindungsgebeutelten Spezies. Auch wenn die Inkarnationsbedingung für diesen Planeten so ganz der philosophischen Tradition Eldors widersprach, betrat eine kleine Gruppe der progressiven Reformatoren über den Inkarnationsweg diesen Planeten. Ein leiser Hohn kam aus den konservativen Reihen, weil noch nie zuvor vorgekommen war, dass ein Eldorianer derart tief in die Vergessenheit stürzte. Für sie glich die Interaktion mit diesem Planeten einem Verrat am eigenen Volke und der lang gewahrten geistigen Gesinnung. Und die Eldorianer bemerkten nach der schnellen Rückkehr der ersten Abgesandten, dass diese sich merklich in ihrem Wesen verändert hatten, sodass es das kollektive Geistfeld auf Eldor bedrohte. Die unteren Ebenen ihres Energiekörpers waren viel belebter, wohin die oberen Tore sich vernebelten. alles das, wofür die Bewohner der Kristallstadt seit Jahrmillionen gearbeitet hatten, schien mit dem kurzen Aufenthalt auf diesem Drittdichte-Planeten zerstört worden zu sein. Und so beschloss der höchste Rat Eldors, die Interaktion mit diesem Planeten zu verbieten. Eine weitere Zeitperiode ging ins Land, in der die Sonne Eldors immer schwächer wurde und die Interaktionen mit der im Chaos liegenden dritte Dichte hatte diesen Prozess auf einer gewissen Ebene noch beschleunigt. Die Verzweiflung der Bewohner der Kristallstadt wuchs an und so geschah es, dass sich das kollektive Geistfeld weiter in Parteien aufteilte, was die Fähigkeit zur kollektiven Telepathie herabsetzte. Die kleine Gruppe der Reformatoren, die bereits auf dem dritte Dichteplanet inkarniert waren, hatten sich einen Narren an diesem Planeten gefressen und sie betrieben die Forschung dessen Lebensweise trotz Verbot weiter. So innerlich konsistent und miteinander verschmolzen das geistige Reich Eldors bisher gewesen war, so klaffte jetzt ein Abgrund in der Gesinnung des Geistfeldes der blauen Eldorianer auf. Immer wieder versuchten einzelne Gruppen, ihr hohes schöpferisches Wissen dazu einzusetzen, ihre Sonne wieder zum Strahlen zu bringen. Doch je mehr sie ihren hohen schöpferischen Geist dazu einzusetzen versuchten, desto schneller schien sich ihre Sonne zu verdunkeln. Am stärksten spürte man den schleichenden Verfall und das zunehmende empfindungsgefrorene Klima zu den Festtagen Eldors. Einst feierten die Frohnaturen der Kristallstadt riesig große Feste und verwandelten Eldor zu diesen Festzeiten in ein bunt geschmücktes Farbenparadies. Heutzutage führte man zwar weiterhin die festlichen Zeremonien des Zusammenkommens durch, doch waren diese Zeremoniezeiten von der sukzessiv fortschreitenden Niedergeschlagenheit belegt. Die Leichtigkeit und die Lebensfreude wurden überschattet von dem sich astrologisch ankündigenden Ereignis, obwohl dieses sich, selbst nach eldorianischer Zeitrechnung, noch längst nicht in unmittelbarer Nähe befand. In der Vorbereitung eines der zwei größten Festzeiten, die über 12 eldorianische Tageszyklen ging, gab es eine massive Erschütterung im Geistfeld dieser Stadt, die sich für einen Eldorianer so anfühlte, als ob von einem auf dem anderen Moment ein Teil ihres wertgeschätzten Körpers fehlen würde. Ohne Vorankündigung fehlte plötzlich ein Teil des Geistfeldes und dort, wo nun etwas fehlte, klaffte ein gähnendes Loch der Unbewusstheit auf, das für jeden Eldorianer deutlich in sich spürbar war. Wenn es etwas gab, auf das die Wesen der Kristallstadt seit jeher penibel genau achteten, dann dass in ihrem Geistfeld keine Lücke der Unbewusstheit auftauchten. Doch nach diesem Ereignis war jeder Eldorianer urplötzlich mit seiner eigenen Unbewusstheit und dem Fehlen eines Teiles seiner inneren Vollständigkeit konfrontiert. Und jeder Versuch, diesen fehlenden Aspekt im gemeinsamen Schwingungsfeld geistig wieder auszugleichen, schlug fehl. Und zum ersten Mal seit vielen Äonen sickerte in die Gemüter Eldors eine leise Empfindung von Ohnmacht. Es hatte sich eine Gruppe von Reformatoren ohne Erlaubnis, Absprache oder Ankündigung auf den größtenteils flüssigen Planeten inkarniert. Und das Fehlen dieser Eldorianer wirkte wie ein Loch im unteren Bereich ihres Seins, über das sie sich beständig an die eigene Ohnmacht erinnert fühlten. Fast unerträglich war diese Empfindung für die sonst so stolzen Wesen Eldors, und sie sahen keinen anderen Ausweg, ihren Geistesfrieden zu wahren, als ihre in Unbewusstheit gefallenen Mitwesen aus dem Reiche Eldors zu verbannen. Noch nie hatte es in der gesamten Geschichtsschreibung einen Ausstoß gegeben, da bisher alles in der Kristallstadt konsistent gemeinsam entschieden und ausgeführt wurde und niemand nicht einmal auf die Idee kam, in irgendeiner Weise von diesen Entscheidungen abzuweichen. Das kurze Zeitfenster zwischen dem Beben und dem Bruch im Geistfeld, durch die unabgesprochene Inkarnation und der Verbannung der Absonderlinge, reichte jedoch aus, dass ein Teil der Eldorianer, die zu tief die Empfindung von Ohnmacht in ihrem Wesen gekostet hatten, sich gleichermaßen wie durch einen Sogtunnel in die dritte Dichte bewegten, um dem verloren gegangenen Teil ihrer selbst wieder zu bergen. Und wahrscheinlich wäre ganz Eldor in die dritte Dichte gesaugt worden, wenn nicht eines der hohen Gremien blitzschnell reagiert hätte und zu der ausnahmslosen Zwangsmaßnahme gegriffen hätte, einen Bann über die Inkarnierten auszusprechen. Doch der innere Nachhall dieses Bebens in der kollektiven Geistesstruktur war nach der provisorischen Wiederauffüllung der inneren Lücke noch deutlich spürbar. Verbannt zu sein bedeutet, dass jede Verbindung und jede Erinnerungsstrang aufgelöst wird und dass ein Verbannter in die Heimatlosigkeit übergeht. Doch aus unauffindbaren Gründen war die absolute Verbannung für die sonst so sehr miteinander verbundenen Bewohner der Kristallstadt nicht möglich. Und so tauchte schon nach kurzer Zeit einige Erinnerungen in einigen Menschenwesen auf, dass ihr ureigentlicher Impuls, sich zu inkarnieren, der gewesen ist, ihre Sonne vor dem Untergang zu bewahren. Sie untersuchten die Verbindungspunkte zwischen ihrem Energiekörper und der hier auf sie scheinenden Sonne, und sie mussten feststellen, dass die ausstrahlende Wärme ihres Herzens mit der Wärme der Sonne interagierte. Die Sonne schien mit ihrem Strahlen auf das Strahlen ihres Herzens zu antworten, und auf einmal ergoss sich in ihrem Wesen die Erkenntnis, dass die Sonne lediglich die Herzensenergie jenes Planeten reflektierte. Sie wussten, sie waren aus Eldor verstoßen, und es gab von ihrer Seite keine Möglichkeit, mit ihrem heimatlichen Geistfeld wieder in Verbindung zu treten, obwohl sie ganz klar in sich fühlten, dass sie nun den Aktivierungsschlüssel, der die Sonne vor ihrem Untergang bewahren konnte, in ihrem Herzen trugen. Bisher blieben die Tore Eldors verschlossen, sodass der Schlüssel zur Aktivierung ihres untersten Chakra, das hier auf der Erde das Herzchakra ist, nicht ausgetauscht werden konnte. Die Rettung Eldors vor der untergehenden Sonne liegt nun in den Händen und Herzen ihrer Bewohner. Ob sie bereit dazu sind, den Bann wieder aufzuheben und die Verstoßenen wieder willkommen zu heißen. Wenn Eldor seine Tore wieder öffnen sollte, um seine verloren gegangenen Kinder wieder heimzuholen, dann würde dies für einen Moment bedeuten, dass jeder Eldorianer in den Abgrund der inneren Lücke schauen muss, aus dem sich das Gefühl bodenloser Ohnmacht ergießt. Und dort, im Zentrum des Wesens, wo sich im ersten Moment das Loch der Ohnmacht auftut, kann im nächsten Moment schon wieder die Sonne des eigenen Herzens scheinen. In der Lücke im geistigen Wesen Eldors wächst ein neues Herz, und die liebende Wärme für alles Leben in der Schöpfung breitet sich von dort aus in alle erkalteten Wesensbereiche. Die Wesen Eldors haben nach der Vervollkommnung der göttlich-geistigen Erkenntnisse gesucht und dadurch die Ausweitung ihrer Herzenswärme vernachlässigt. Und da sie eines der ältesten Hüterrassen in der Schöpfung darstellen, konnten sie ihre Einseitigkeit ihres inneren Strebens nicht erkennen. Noch sind die Tore Eldors verschlossen, und vielleicht muss erst eine Sonne untergehen, um aus der Asche die Herzenswärme neu zu gebären. öffnen sich die Kristalltore und lassen die verlorenen Söhne und Töchter wieder heim, dann wird das, was sie in ihren Herzen mittragen, die Wesenspolung dieser uralten Hüterrasse stark umstrukturieren, was sich direkt auf das Leben in der gesamten Schöpfung auswirken wird. Die zu Kristall gewordenen Hüter und Urväter Eldors können nur durch die Herzenswärme aus ihrer Versenkung geholt werden. Und was es für Eldor und für die gesamte Schöpfung bedeutet, wenn die ältesten Hüterwesen aus ihrem Schlaf geholt werden, das weiß nur der Schöpfer allein. Möge die Sonne in deinem Herzen ewiglich scheinen. In Liebe und Verbundenheit, ein Reformator aus den heiligen Hallen Eldors.